Am 30. November stimmen wir über eine Vorlage ab, die gerade zwei heikle Fragen miteinander verbindet. Erstens soll es in der Schweiz neu eine nationale Erbschaftssteuer geben und zweitens sollen die Einnahmen daraus ausschließlich am Klimaschutz zugutekommen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Abstimmungskonkret über Zukunftsinitiativen für eine soziale Klimapolitik steuerlich gerecht finanziert. Die Initiative verlangt eine Erbschaftssteuer von 50% für Vermögen von über 50 Millionen Franken. Und das Geld soll direkt in Klimaschutz fließen. Befürworterinnen und Befürworter sehen darin einen Schritt hin zu der Generationengerechtigkeit. Gegnerinnen und Gegner warnen vor einer Schwächung des Wirtschaftsstandorts. Investitionen versus Konsum. Wir diskutieren die Woche Pro und Contra. Ich freue mich auf die Diskussion mit meinen Gästen. Herzlich willkommen, Diana Gutjahr, SVP-Nationalrätin aus dem Kanton Thurgau und Unternehmerin. Sie lehnt die Initiative ab, weil alle Familienunternehmen stehen früher oder später vor einer Nachfolgeregelung und viele davon wären von dieser Initiative tangiert. Betroffen sind längst nicht nur die sogenannten Superreichen. Und bei uns ist auch David Roth, SP-Nationalrat aus dem Kanton Luzern, Vizepräsident der SP Schweiz. Er sagt ja, weil die Initiative dem Verursacherprinzip entspricht. Schließlich sind es vor allem die Superreichen, die auch maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich sind. Grüezi miteinander. Der Bund muss sparen. Überall fehlt es an Geld. Diana Gutjahr, jetzt winken mit dieser Initiative bis zu 6 Milliarden mehr Steuereinnahmen. Zahlen müssten sie weniger als 1 Promille der Bevölkerung, wenn diese Steuer so wenige betrifft. Warum sind sie so vehement dagegen?
Also im Grundsatz ist für mich die Initiative so eine reine Neigesellschaft, die man hier hervorrufen tut. Ich glaube, wir müssen im Grundsatz Freude daran haben oder schauen, dass es überhaupt Leute gibt, die eben so höchstes Vermögen haben, so höchstes Einkommen, die so viel Steuern zahlen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite hört man nur die Mehreinnahmen. Aber ich bin ganz klar der Meinung, das wird zu Mindereinnahmen führen, weil die Leute werden abwandern, die Möglichkeit suchen, an einen anderen Ort zu gehen, weil sie einfach schlichtweg erstens nicht bereit sind, die Steuern zu zahlen und zweitens auch nicht können, die Steuern zahlen, wenn die dann anfallen würden. Und darum hat das eben für mich zwei Seiten. Auf der einen Seite eben die Nicht-Gesellschaft, wo man die Leute vertreibt und auf der anderen Seite, dass es eben nicht zu Mehreinnahmen wird führen, sondern zu Mindereinnahmen, wo am Schluss die Leute zahlen müssen, die heute hier zuschauen.
Auf der anderen Seite, David Roth, könnte man jetzt auch fragen, nur etwa 0,3% der Erben wären betroffen. Rechtfertigt das jetzt eine nationale Erbschaftssteuer?
Ja gut, wenn man schaut, was die potenziellen Einnahmen sind, sehr wohl. Und man muss schon auch schauen, es geht ja gerade eben nicht darum, dass die breite Bevölkerung muss für die anfallenden Klimaschäden zahlen muss. Wir reden hier von etwa 12 Milliarden im Jahr. Das hat jetzt gerade vorletzte Woche der Bund auch wieder aufgezeigt. Im Moment investieren wir nur 2 Milliarden, die eingestellt sind im Bundesbudget jährlich, um die Klimaschäden zu beheben. Und dann ist am Schluss die Frage, ja, wer zahlt es? Und dort müssen wir schon sagen, dort haben natürlich die Vermögen, wie sie immer entstanden sind, oder, haben sich natürlich aus dem heraus auch genährt, dass wir auf Kosten des Klimas auch wirtschaften können. Und ich will gar nicht sagen, ist jetzt das richtig oder falsch, wem das gelandet ist. Das wäre eine andere Diskussion. Wir stellen fest, es ist bei diesen Leuten gelandet. Und die Leute haben profitiert vom Wirtschaftssystem, das in den vergangenen Jahrzehnten gelebt hat, auf Kosten von Natur und Umwelt, letztlich auf Kosten von unserer Zukunft. Und dann ist es nicht das Recht, wenn nicht die müssen zahlen, die eigentlich nicht so viel haben, sondern die müssen zahlen, die sehr viel haben und eben von dem Wirtschaftssystem profitiert haben.
Gut, also auf den Klimaaspekt von dieser Vorlage kommen wir im zweiten Teil. Ich will noch schnell bleiben bei dieser nationalen Lösung. In vielen Kantonen ist sie für die direkten Nachkommen sogar ganz abgeschafft worden. Warum braucht es jetzt genau in diesem Bereich eine nationale Regelung? Misstrauen Sie der Steuerhoheit der Kantone?
Also die Kantone haben das Recht, eine Erbschaftssteuer zu erheben. Die ist sehr unterschiedlich hoch. In der Watt betrifft sie Nicht-Nachkommen relativ stark. Jetzt sind 50% beispielsweise in der Watt, wo Leute müssen zahlen, die nicht direkte Nachkommen sind. In aller Regel ist es tief, ist es 0,36% im Moment, wo die Kantone erheben. Das bleibt weiterhin das Recht der Kantone, betrifft eine viel breitere Gruppe auch von Leuten. Jetzt geht es hier schon darum, dass wir wirklich die obersten paar Tausend, die sehr, 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 sehr hohe Vermögen haben, dass die einen zusätzlichen Beitrag leisten.
Also ist es dann nicht so, oder verstehe ich das jetzt falsch, dass man dann ein bisschen als Bund, wenn das so wäre, würde in Konkurrenz gehen mit den Kantonen in Sachen Erbschaftssteuer? Also zwei Drittel von dem Geld, so wie jetzt die Initiative, würde beim Bund bleiben, ein Drittel bei den Kantonen. Bis jetzt gibt es die nationale Erbschaftssteuer so nicht. Also würde das nicht auch eine Konkurrenzsituation hervorrufen?
Also für mich ist da ganz klar, wäre das so, oder? Und vor allem eben Kantone haben die Möglichkeiten, um die Erbschaftssteuer durchzusetzen. Eben, es gibt viele Kantone, die das machen und eben mit Ausnahmen, die eben direkte Nachkommen anders stehen, beurteilen. Aber ich glaube, man muss schon auch sehen, in dieser ganzen Diskussion, die jetzt auch der Herr Roth vorgesagt hat, ich meine, 1% zahlt 40% von der direkten Bundessteuer. Also die Leute zahlen heute schon übermäßig viel Steuern an unser System an, wo wir alle davon profitieren können. Die Infrastrukturen, in die Schulen, Bildungen, Kulturveranstaltungen, übrigens sehr viele Sportveranstaltungen oder Kulturveranstaltungen könnten nicht so stattfinden, wenn nicht die Leute, die eben so hohe Einkommen oder auch Vermögen haben, würden investieren mit ihren Betrieben, die privat auch investieren. Also sie tun da unglaublich viel an unserem gesellschaftlichen Leben beitragen. Und jetzt möchten wir da denen einen weiteren Keil zwischen den Beinen reinwerfen und sie dazu zwingen, Verkäufe müssen zu machen von ihren Unternehmungen oder eben auszuwandern in ein anderes Land. Und ich meine, man sieht, wenn man rundherum schaut, was in anderen Ländern passiert, Deutschland diskutiert das jetzt auch wieder, um da reduzieren, um eben auch die Leute können zu entlasten und auch Betriebe können weiterhin anzusiedeln, dass man attraktiv bleiben tut. Und mit einer so einer nationalen Erbschaftssteuer macht man einfach auch den Standort Schweiz nicht attraktiv.
Also der Leistungskatalog, verstehe ich da von Diana Gutjahr, müsste eingeschränkt werden, weil das oberste Prozent, das am meisten zahlt, würde auswandern. Und nicht alle, aber ein grosser Teil.
Nein, also das zweite Auswandern nicht möglich, mit der rückwirkenden, also respektive ab Tag 1 von der Annahme der Initiative wird tritt in Kraft, dass also es ist eine Umgehung dadurch nicht möglich. Aber mich irritiert ja schon, oder, die Argumentation von, ja, die Leute haben so viel Geld, wir sind von ihnen abhängig, dass wir öffentliche Leistungen, also wir können Sportveranstaltungen durchführen. Ja, das wäre ja desolat, wenn das so wäre. Das bedeutet nämlich, dass wir bereits jetzt eine Gesellschaft haben, die auf Gnade von Leuten angewiesen sind, die sich auf Kosten von allen anderen riesige Reichtümer angehäuft haben. Und das wäre ein dramatischer Zustand für unsere Gesellschaft, wenn nicht mehr demokratische Entscheide darüber befinden, wo zum Beispiel ein Kulturhaus gebaut wird, wo das eine Sportstätte gebaut wird. Das ist ja eigentlich, so weit sind wir ja zum Glück noch nicht. Wir haben immer noch eine öffentliche Hand, die relativ potent ist. Aber
doch wer finanziert?
Aber der Punkt ist einfach, dass natürlich die immer ungleichere Verteilung natürlich dazu führt, dass die Leute eben nicht, und die immer tiefere Steuerbelastung dazu führt, dass die Leute sehr hohe Vermögen haben, relativ wenig der öffentlichen Hand abgeben und nachher sagen, jetzt tun wir aber selber entscheiden, was wir noch zahlen und was nicht. Das ist doch die undemokratischste von allen Formen, wenn wir plötzlich alle zu Bittsteller werden bei den Superreichen und müssen auf ihre Gnade hoffen. Das ist nicht der richtige Weg, wie wir sollten gehen. Wir sollten eben gerade schauen, dass die Superreichen, dass die riesigen Vermögen wieder ein bisschen demokratischer, in einem kleinen Teil demokratischer kontrolliert werden, um eben die grössten Krisen auf unserer aktuellen Gesellschaft zu bewältigen. Das ist mitunter die Klimakrise.
Erzählen Sie uns schnell, Diana Gutjahr, die Steuern, wie Sie vorhin angesehen haben, 1% zahlt 40% der Bundessteuer. Also das heisst, die Leute zahlen jetzt schon also Vermögenssteuer, und sie zahlen auf ihrem Einkommen progressiv hoch.
Zahlen keine Vermögenssteuer auf Bundesebene.
Stahlen?
Grundsätzlich geht es darum.
Aber auf kantonaler Ebene
zahlen. Sehr unterschiedlich. 0,36% im Schnitt.
Im Grundsatz geht es ja darum, dass die Leute, die sehr hohes Vermögen haben und in der Regel auch ein hohes Einkommen haben, dass sie zuerst einmal eine Gewinnsteuer gezahlt haben mit ihrem Unternehmen. Dann zahlen sie eine höhere Einkommenssteuer, die übrigens progressiv ist. Also je mehr dass ich verdiene, desto mehr Steuern muss ich zahlen. Zusätzlich, neben den Steuern, die verwendet werden, die auch sehr hohe Sozialversicherungsbeiträge abliefern, wo sie selber nie davon werden profitieren. Das heisst, wo sie die Allgemeinheit, die Gesellschaft mitfinanzieren können. Und auf der anderen Seite haben sie sehr hohe Vermögenssteuer, die sie zahlen müssen. Und jetzt will man darauf rauf, will man noch eine nationale Erbschaftssteuer tun, die einfach den Bogen überspannt. Und sie haben vorhin gesagt, man darf nicht zum Bittsteller werden. Ich habe nur gesagt, dass die Leute heute schon beitragen. Nebst dem, dass sie hohe Steuer- und Sozialversicherungsabgaben leisten, tun sie auch Sportveranstaltungen mit unterstützen, sind Kulturveranstaltungen. Nein, weil sie Interesse daran haben, um auch Sport- und Kulturveranstaltungen mitzutragen. Aber grundsätzlich, wir können nicht entscheiden oder sagen, warum das die Leute das machen. Sie machen es und das ist Fakt. Und da können die Leute davon profitieren. Und ich sage, das muss man anschauen. Und wenn sie sagen, die öffentliche Hand tut das gross mitfinanzieren. Das ja, ja, aber Entschuldigung, wer hat denn die öffentliche Hand finanziert? Ist das irgendein Bankautomat? Da müssen ja Leute, dass die Steuern eingezahlt haben, die entweder eben Gewinn gemacht haben bei den Unternehmungen und Gewinnsteuern abgeliefert haben. Die Leute zahlen Einkommensteuer und sie zahlen Vermögenssteuer, die am Schluss wieder eben bei der öffentlichen Hand landet. Und die verteilen es nachher, aber vielleicht eben nicht im Sinn von denen, die es
zahlen. Es ist absolut korrekt, dass wenn natürlich die Einkommen sehr ungleich verteilt sind und wenn die Vermögen sehr ungleich verteilt sind, dass natürlich auch die Steuereinnahmen sehr unterschiedliche Quellen haben. Aber das ist ja mitunter das Problem vom Anfang an. Wenn man es von Anfang an denkt, ist ja die ungleiche Verteilung mitunter das Problem, das unsere Gesellschaft hat. Die Vermögen, die eben immer grösser werden bei immer weniger Leuten, das ist ja mitunter das Problem, dass es natürlich dann in der Steuerstatistik so aussieht, ist klar. Aber ich möchte schon auch noch sagen, Sie reden nur von den direkten Bundessteuern. Eine der grössten Einnahmequellen vom Bund ist die Mehrwertsteuer. Und die Mehrwertsteuer, die zahlen wir alle. Alle, egal wie hoch das Einkommen ist. Und wenn Sie die prozentuale Abgabe, Zwangsabgabe, also was die Leute müssen zahlen, rechnen, dann zahlen die Leute mit tiefen Einkommen einen viel grösseren Teil von ihrem Gesamteinkommen einfach als Zwangsabgabe. Krankenkassen, Miete, auch Steuern, inklusive Mehrwertsteuern, Vorsorge etc. Das sind viel, die haben prozentual für ihrem Gesamteinkommen viel mehr Zwangsabgaben als Leute mit sehr hohem Einkommen. Und das, darum wehre ich mich dagegen, dass wir die Klimakosten, von undeckten Klimakosten von 10 Milliarden, jetzt wieder diesen Leuten, die schon sehr hohe Zwangsabgaben haben, aufdrückt. Das geht doch einfach nicht. Und darum muss man dort besteuern, wo noch sehr viel Luft rum ist.
Sie kommen immer mit der Krankenkassenprämie. Sie wissen aber schon, dass eben genau diese Leute auch Unterstützung bekommen über die Prämienverbilligung, die übrigens wieder durch den Steuerzahler mitfinanziert worden ist. Wir haben jetzt eine Erhöhung von der Prämienverbilligung, ist ein indirekter Gegenvorschlag. Es ist egal, ist aber so.
Es kommt 80'000 Franken Einkommen, individuelle Prämienverbilligung.
Dass Prämienverbilligungen werden aufgestockt, das heisst mehr Leute können jetzt davon profitieren, wodurch die Leute... Aber das ist ja nicht das Thema.
Entschuldigung, das werde ich jetzt wissen. Bekommt nachher dann in Ihrem Kanton jemand mit einem Medianeinkommen 80'000 Franken Prämienverbilligung?
Schauen Sie, ich kann den individuellen Fall nicht anschauen. Ich weiss nur, dass wir die Erhöhung gemacht haben von der Prämienverbilligung. Aber das ist ja nicht das Thema von dieser Diskussion. Nein, aber Sie kommen mit Klimaschutzthemen, aber bringen nachher immer ein Argument, wo es um Mieten geht, Krankenkassen, Kitaplätze, Care-Arbeit, Pflege, wo aber gar nichts mit dem Thema zu tun hat.
Es geht darum, dass wir 10 Milliarden undeckte Kosten haben. Und dann wird sich natürlich die Frage stellen, und wer trägt die? Und jetzt ist die Frage, muss die Familie mit 80'000 Franken Einkommen, wo vielleicht ein bisschen an Kinderprämienverbilligung herkommt, aber sonst nicht, muss jetzt das decken und das Geld aufbringen? Oder gibt es nicht eine gerechtere Finanzierung? Allein um das geht es.
Können wir noch schnell ganz zum Steuerteil ein bisschen abschliessen? Wir sind vorher darauf gegangen, dass es sehr unterschiedlich besteuert wird in den Kantonen. Also verlangen Sie deshalb auch die nationale Steuer, dass es da eine Harmonisierung gibt bei den Kantonen, wenn Sie sagen, die Kantone sind sehr unterschiedlich besteuert.
In das greifen wir null und nada ein. Die unterschiedliche Steuer-, Vermögens-, Erbschaftsbesteuerung in den Kantonen, die bleibt unantastet. Es gibt noch
Vermögens- und Einkommenssteuern sind auch
Beim Einkommen gibt es natürlich eine Bundessteuer, die ist national genau gleich. Und dann gibt es eine Einkommenssteuer von den Kantonen, die ist kantonal unterschiedlich. Und genau gleich wird es sich hier verhalten. Es gibt eine kantonale Erbschaftssteuer, die ist unterschiedlich. Und es gibt eine nationale Erbschaftssteuer, die ist einheitlich.
Gut. Frau Gutjahr, ich will noch kurz darauf kommen. Sie haben gesagt, Sie sind selber Unternehmerin. Sie haben immer wieder auch gesagt, das würde längst nicht nur, ich sage jetzt mal, um Ihr Wort wieder nehmen, die Superreichen oder ein paar wenige betreffen, sondern es wären auch KMU betroffen oder tangiert von dieser Initiative, wenn sie kommt, in Bezug auf die Nachfolgeregelung. Weil, das ist immer so ein Argument, das Geld nicht auf der Bank oder unter dem Kopfkissen liegt.
Ja, also es ist logischerweise so, dass nicht alle von dieser Vorlage betroffen sind, weil eben die Grenze bei 50 Millionen liegt. Aber es zeigt einfach darauf hin, wo man hinschaffen tut, dass man eigentlich eben die Unternehmungen, die einen höheren Wert haben, wo oft eben auch der Wert gestiegen ist durch die Vergangenheit, der Aktienwert ist gestiegen, die Immobilienwerte sind gestiegen, dass man über die Grenzen rauskommt und nachher die 50% Steuer würde anfallen auf die Differenz ab 50 Millionen. Und ich meine, wenn man heute schon sieht, dass rund 100'000 Unternehmungen in diesem Land ein Nachfolgeproblem, Nachfolgelösungen, die nicht, man weiß nicht, wie man sie lösen will, weil einfach niemand umeinander ist. Und man geht sogar davon aus, dass jedes dritte Unternehmen wird schliessen oder sich sonst irgendwie anderweitig orientieren muss, weil einfach keine Nachfolgelösung umeinander ist. Dann ist es für mich etwas, wo ein weiterer Keil ist, wo man reinwerfen tut, wo man es nicht attraktiv macht, eine Unternehmung zu übernehmen. Mit der Gefahr, dass wenn irgendwann man über den Wert auskommt, was heute vielleicht nicht der Fall ist, aber wir machen ja nicht ein Gesetz oder es wird nicht eine Änderung geben, nur für heute und für morgen, sondern es ist ja für die nächsten Jahrzehnte. Und wenn man dann sieht, dass dann immer mehr Unternehmungen könnten darunter fallen und die Problematik heute schon vorhanden ist, wird sie noch weiter zunehmen. Und dann stellt sich nachher die Frage, wenn du vielleicht jemanden hast, der die Nachfolge übernimmt, dann muss er die Steuer zahlen. Und wie soll er die Steuer zahlen, wenn das Geld in der Unternehmung gebunden ist, wenn es in den Maschinen gebunden ist, wenn es im Fahrpark investiert ist, wenn es in den Immobilien investiert ist? Dann kann man schlichtweg die Steuer gar nicht zahlen. Und man müsste entweder das Unternehmen verkaufen, um das zu finanzieren. Und das ist einfach schlichtweg auch nicht glaubwürdig, dass man dann kann sagen kann, ja, man kann ja dann auf die Bank einen Kredit holen. Also ich meine, das ist auch schon etwas. Wer gibt mir einen Kredit, um meine Steuern zu zahlen? Wenn man heute schon sieht, wie schwierig das ist, überhaupt einen Kredit aufzunehmen oder auch Hypotheken aufzustocken, wo immer schwieriger wird. Also von dort her ist das eine völlig illusorische Diskussion. Es wird Firmen werden zerschlagen mit dem oder verkauft ins Ausland. Und das kann nicht im Sinn sein, wenn unsere Arbeits- und Ausbildungsplätze in unserem Land verloren gehen.
Also die Initiative gefördert auch die Schweizer KMU.
Wir müssen ganz genau herhören bei der Frau Gutjahr. Sie hat angefangen mit 100'000 Unternehmen kämpfen mit Nachfolgeproblemen. Jetzt ist es so, dass die Initiative, und das ist, glaube ich, der unbestrittenste Teil, 2'500 normal besteuerte Personen betrifft. Das zeigt ja schon nur, dass Frau Gutjahr...
Also 2'500, wo man jetzt weiss, wo das Vermögen über 50 Millionen hätte.
Genau, und das heisst ja bereits, oder, dass Frau Gutjahr von einem Bild jetzt geredet hat, und das ist natürlich von KMU etc., von all denen, die gar nicht betroffen werden. Sie haben probiert, aus dem heraus abzuleiten, dass die Initiative für Unternehmen gefördert. Und das ist halt real nicht der Fall. Darum findet auch das Gegenkomitee gar niemand, der hersteht, der sagt, meine Firma wäre da irgendwie akut gefördert. Weil eine Firma, die über 50 Millionen Wert hat, oder wer eine Firma besitzt, die über 50 Millionen Wert hat, ist in den allermeisten Fällen, oder in keinem Fall, kein anderer Fall gekommen, ist relativ breit aufgestellt. Ist nicht nur in dieser Firma investiert, ist noch an anderen Orten investiert. Und jetzt müssen wir das schon noch zu Ende denken. Was würde bedeuten, wenn nie mehr dürfte ein Erbe von einer Firma aufgeteilt werden. Was der Fall ist, wenn man eine Erbschaftssteuer hat, wird das Erbe aufgeteilt. Genau gleich passiert, wenn 2, 3, 4 Kinder von jemandem, der eine Firma besitzt, erbt. Auch dort wird das Erbe aufgeteilt. Auch dort werden die Leute ausgezahlt. Der einzige Unterschied bei der Erbschaftssteuer ist, dass sie noch einfach einen weiteren Erbe und das ist die Allgemeinheit am Tisch haben. Das ist der Punkt. Sonst müssten sie argumentieren, dass wir zum mittelalterlichen Erbrecht zurückkehren müssen. Dort hat es geheissen, in den allermeisten Fällen der älteste Sohn erbt einfach alles und dann bleibt es beieinander. Aber wir haben, glaube ich, seit ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten nicht so schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Erbrecht, das ein bisschen moderner ausgestaltet ist. Und was Sie jetzt hier darstellen, hat sich einfach als absolutes Ende von Unternehmen, hat sich in diversesten Erbfällen
hat sich das als problemlos herausgestellt, dass man dort auszahlt hat, zumal man noch relativ flexible Umsetzungsmöglichkeiten haben innerhalb dieser Erbschaftssteuerinitiative.
Also es ist ja schon ein grosser Unterschied, ob man Teilung innerhalb der Familie anschaut, wer was übernimmt, oder ob ich enteignet werde sozusagen, und muss die Hälfte oder welchen Betrag auch immer muss nachher am Kanton abgeben als Steuern und kann mit dem gar nicht weiter wirtschaften. Weil nochmal, das Geld ist gebunden in den Unternehmungen.
Sie müssen auszahlen. Da können Sie auch nicht mit dem Geld
sie, aber dann muss man das selber intern entscheiden, wie man das macht, ob man die Aktienanteile. Ja, aber dann muss man aber nicht etwas verkaufen, sondern dann bleibt es innerhalb der Familie und das Unternehmen kann weitergeführt werden.
Das ist genau, dass
und nicht der ich meine, auf der, ja, aber
Sie, das Sie haben es vorher gerade gesagt, man muss schauen, welche Teile an wer gehen. Ja, klar.
Ja, aber dann kann man auch weiterhin das Unternehmen weiterführen.
Dann geht der Immobilienbesitz und das Portfolio irgendwo angelegt ist, gehen die eine und die Firma geht die andere Person. Gut. Das ist genau das
Gleiche. Das wird dann sehr wahrscheinlich unmittelbar fällig. Aber da kann man dann nicht aufschieben und sagen, jetzt...
Mal, das ist genau der Punkt. Man kann das, und das lässt die Initiative zu, 15 Jahre rauszahlen. Das ist genau gleich, wie sie auch bei den Erben sind. Und das ist durchaus möglich. Aber,
also, die Umsetzung wissen wir ja noch nicht, wie sie dann umgesetzt wird.
Wir reden jetzt, ja, das ist aber im Rahmen der Möglichkeit. Mhm. Das kann das Parlament machen. Ich nehme an, Frau Gutjahr, ob das einsteht, dass man es nicht müsste auf einen Schlag zahlen, hoffe ich zumindest. Aber wir reden jetzt, oder, reden wir von den etwa 8% von denen, die zu denen von denen 2.500 sind, die tatsächlich primär in einer Firma investiert sind. Das grosse Mehr von den Leuten, die über 50 Millionen besitzen, sind einfach sehr breit auf der ganzen Welt investiert, sind an x Firmen beteiligt. Dort ist es nicht so.
Nur 2.500 sind Unternehmer mit einer Firma.
Ja, also, nein, 90%, sind, 90% sind relativ breit aufgestellt. Und dann haben sie 8%, wie breit sie aufgestellt sind, wissen wir natürlich alle nicht. Sie sind natürlich auch nicht einfach nur in einem Hemd investiert, aber die sind in ihrer eigenen Firma tätig, die sie mehrheitlich besitzen. Das ist ein grosser Unterschied.
Sie kommen immer mit diesen 8%. Ich habe andere Zahlen, die sagen, dass etwa ein Drittel von diesen 2.500 Unternehmungen sind Familienunternehmungen, sind KMU-Betriebe relativ.
KMU, 50 Millionen,
ja, das ist einfach realistisch. KMU kann auch, es hat nicht, das hängt ja nur mit der Anzahl Mitarbeiter zusammen, aber es hängt ja nicht damit zusammen, was für einen Wert eine Unternehmung hat. Und ich habe es vorhin gesagt, der Wert der Unternehmung hängt mit der Aktienwertbewertung, die übrigens jemand auf einem Steueramt mal gemacht hat, wie auch Immobilienbewertungen zusammen, die immer weiter steigen. Und dann muss man auch sehen, dann müsste ich eine Steuer zahlen auf einen Wert, der eigentlich in der Vergangenheit entstanden ist. In der Regel ist das von einer oder vielleicht von zwei Personen abgehängt, warum das Unternehmen zu dem Wert gekommen ist. Wenn ein Unternehmen weitergeführt wird, geht man immer von der Voraussetzung aus, also vor allem Dritte, geht man immer von der Voraussetzung aus, ja, der Wert der steigt jetzt weiter und sie sind weiterhin so erfolgreich. Ich müsste dann aber eine Steuer auf etwas zahlen, das in der Vergangenheit gut gemacht worden ist. Aber das Risiko, wenn ich es dann nicht so gut weiterführe wie eigentlich Generation vorher, komme ich dann Geld vom Staat über. Also man sieht, man geht eigentlich völlig von einer falschen Voraussetzung aus, dass man etwas immer weiter nach oben treibt. Aber generell muss man auch sehen, dass man ein unglaubliches Risiko und eben auch Verantwortung übernimmt, wenn man so ein Unternehmen übernimmt.
Sie haben einen ganz wichtigen Punkt jetzt angesprochen. Man übernimmt, oder? Also
Sie sagen, man leistet nichts dafür.
Genau, wir haben ja, also, es ist ja so. Sie, wenn wir Einkommen, wenn wir normal einfach 80'000 Franken im Jahr verdient, dann wird das als Einkommen und wird besteuert. Wenn man eine Erbschaft hat, dann ist es primär mal leistungsfreies Einkommen. Übrigens haben sehr viele liberale Leute, die liberalsten Vordenker immer, auch der Kasper Filiger, früher Finanzdirektor vom Bundesrat, haben gesagt, Erbschaftssteuer ist eine gerechte Steuer. Wenn man besteuert Einkommen, wo nur einmal anfällt, ja, in den allermeisten Fällen, und man besteuert leistungsfreies Einkommen, wo man selber nichts dafür geleistet hat. Ja, die Generation vorher hat sehr viel geleistet, unbestritten, absolut. Aber in dem Fall ist es nur einfach das Glück der Geburt. Und darum ist es eine faire Besteuerung, wenn man es vergleicht mit all denen, die das Glück der Geburt nicht haben, dass man in dem Moment, wo die leistungsfreie Erbschaft anfällt, sagen wir bei 60 Millionen, oder? Bei 60 Millionen, dass man 5 Millionen dort auch noch eine Art Einkommenssteuer zahlen. Einmalig.
Aber wenn wir gerade bei dem bleiben, also das wäre ja dann der Ansatz, dass jemand, der einfach, ich sage jetzt, einfach erbt und durch das viel Geld hat, davon soll einen Beitrag leisten im Folge von dieser Erbschaftssteuer. Also da könnten sehr wahrscheinlich sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer, gerade jetzt mit dem 80'000-frankigen Einkommen, könnten dem Gedanken schon noch irgendwie etwas abgewinnen.
Es hat auch niemand behauptet, dass das leistungsbezogen war, wenn man etwas erbt. Aber es hängt damit zusammen, wenn man etwas erbt, dann übernimmt man nicht nur einfach etwas, sondern man muss auch etwas dafür tun.
Nein, wenn man einfach zwar, Sie reden immer nur von den Unternehmen.
Ja, es geht auch um die.
Es
geht um die, die unglaublich viele Arbeits- und Ausbildungsplätze in dem Land haben. Übrigens auch Ihrem Beispiel, wo Sie sagen, wo 80'000 Franken Einkommen hat. Die Person ist froh, dass sie eine Arbeitsstelle hat, hofft vermutlich auch, dass wenn sie Kinder hat, dass sie
ja eine
Ausbildung machen.
Sie als ob es und von den Erben würde abhängen, ob das Unternehmen weiterhin...
Also Entschuldigung,
das
ja.
Einfach
ja und wer soll es
Unternehmen gibt es, weil es Kunden gibt, die etwas kaufen.
Ja.
Und es gibt viele Arbeitnehmer, die um sind, die etwas arbeiten. Und das ist mal die Hauptvoraussetzung von jedem Unternehmen und nicht, ob ein Erbe ein Erbe annimmt oder nicht. Wenn der Erbe die Aktie zum Beispiel verkauft, gibt es das Unternehmen weiterhin. Es florieren zu Unternehmen wird.
Wer führt es denn
nicht? Also, florieren zu Unternehmen wird. Nein, das geht nicht ins Ausland. Das haben wir doch in jensten Fällen, wo Leute nicht wenn Unternehmen weiterführen, dann wird das verkauft, das Unternehmen gibt es weiterhin.
Das ist kein Enteignung.
Aber sie tun es so, als ob die Arbeitnehmenden auf Gnade angewiesen werden, auf irgendwelchen Erbinnen und Erben. Nein, die Arbeitnehmenden haben selber eine Würde, haben selber geschafft und dürfen dann auch stolz sein, auf das sind sie nicht darauf angewiesen, dass irgendwelche Erben jetzt finden, damals gefällt mir eigentlich noch. Nein, die produzieren etwas, was nachgefragt ist und darum gibt es die Firmen.
Aber jetzt, Sie haben vorher gesagt, von diesen 2'500 sind die wenigsten KMU-Unternehmer in der Schweiz investiert, die betroffen wären. Aber es gibt sie. Und dass die jetzt auf die Hinterbeine stehen, das nehmen sie jetzt, ich sage jetzt mal, als Kollateralschaden dann
in
Kauf.
Auf die Hinterbeine, wir sehen ja, wer auf die Hinterbeine steht und wer die Kampagne zahlt. Das sind all die Family Offices, die die Kampagne finanzieren. Das sind Kinder von Fontobel zum Beispiel, die das finanzieren. Also einfach die, die mit Millionen, mit hunderten Millionen an Finanzkapital berechnet und nicht, wo jetzt einfach eine grosse Firma oder irgendetwas haben.
Aber es gibt
das sind diversifizierte und die grösste, die haben wir noch gar nicht geredet. 2'500, von denen etwa 8%, jawohl, die haben wir Regelungen. Aber 3'900 Personen sind pauschal besteuert. Die dürfen nicht mal arbeiten in der Schweiz. Die sind nicht mal tätig.
Aber das ist ein anderer Konstrukt.
Das ist die grösste. Doch, pauschal besteuert. Die sind auch, werden auch von der Erbschaftssteuer betroffen. Absolut.
Ja,
absolut. Aber das ist der grösste Teil von der ganzen Ding. Also wir haben von 2'500 8%, die potenziell eine Nachfolgeregelung finden, wo wir das werden die Lösung finden. 3'900, wenn wir mal arbeiten in der Schweiz, die betroffen werden. Also von dem her müssen wir schon noch Kille im Dorf lassen.
Ja, aber es gibt sie, die KMU, die betroffen sind.
Welche? Sagen Sie mir eins.
Also, ich meine, jetzt, vergangene Woche oder vor zwei Wochen war der Peter Spuhler in der Arena.
Spuhler hat 58% von seiner Firma bereits verkauft.
Um das auch andere Unternehmungen. Es gibt da Zahlen, etwa 5.000 bis 7.000 Unternehmungen, habe ich irgendwo gelesen, könnten davon betroffen sein.
Obwohl nur 2'500 Leute in dieser Größe.
Es ist natürlich so, schauen Sie, die Daten die sind auch nicht öffentlich zugänglich. Es gibt sicher keine oder wenige Unternehmungen, die hingehen und sagen, mein Wert ist da.
Dann sagen Sie mir eins.
Uns muss man doch auch schützen und nicht sagen, ja, ihr müsst persönlich vor mir nehmen. Schauen Sie, die Steuerverwaltung und der Bund gehen davon aus, wenn die Erbschaftssteuer würde angenommen werden, dass bis 98% von diesen Betroffenen könnten abwandern ins Ausland. Und Sie erzählen davon, dass man rund 6 Milliarden mehr Franken einnimmt. Das ist vielleicht eine kurzfristige Betrachtung. Aber auf lange Frist werden sich die organisieren. Und wenn ich heute schon höre, dass sich Unternehmungen oder auch Privatpersonen, im Grundsatz spielt es auch gar keine Rolle, weil am Schluss fehlen uns Steuereinnahmen. Ich habe vorher gesagt, dass rund 30 Milliarden, die jährlich durch die direkte Bundessteuer eingenommen werden. Etwa 13 Milliarden kommen von den natürlichen Personen. Und wenn man dann dort nimmt, dass 1%, etwa 40% von der direkten Bundessteuer übernimmt, sind das etwa 5 bis 6 Milliarden Franken. Und wenn da 98% davon würde abwandern, dann hätten wir echt das Problem. Warum? Und am Schluss zahlen das die. Ja, weil dann ist
warum erwähnen Sie nie? Warum erwähnen Sie nie die Mehrwertsteuer? Sie gehen immer nur auf die direkten Bundessteuern.
Ja. Mehrwertsteuer sind 27 Milliarden, die eingenommen werden. Genau. Und 1% zahlt etwa, ich habe Ihnen gesagt, 1% zahlt etwa 5 bis 6 Milliarden nur direkt in Bundessteuer. 1% übernimmt den Betrag. Also wir sehen, wie viele Leute oder Fahrer fehlen.
Die rechte Bundessteuer wird bestehen.
Das habe ich nicht gesagt. Aber ein grosser Teil, 5 bis 6 Milliarden, 1% von der
Steuern, die die Normalverdiener zahlen, die riesigen Zwangsabgaben, die Normalverdiener zahlen, die negieren
sie. Und tun Sie mal Sozialversicherungsbeiträge, die blenden da einfach aus.
Also die Sozialversicherungsbeiträge, wenn wir gerade in die private Vorsorge hineingehen, die sind vom Mittelstand primär selber getragen.
Also, wir finden uns da nicht. Sie sagen, die Leute werden auswandern und es wird minder Einnahmen geben.
Sagt das der Bund?
Ja, der Bund. Und Frau Gutjahr und der Herr Roth sagen, wir werden Steuereinnahmen generieren. Und das mit dieser Auswanderung, das ist das Damoklesschwert. Und das wird nicht so sein. Oder? Aber ich will eben noch, ich will jetzt gleich noch auf die Zweckbindung, die wir ja da auch noch drin haben, nämlich dass das Geld, wo wenn die Initiative kommt aus der Erbschaftssteuer raus, eigentlich soll in Klimaschutz und in Klimaschutzmaßnahmen fließen. Und das hat ja auch für Diskussionen gesorgt, David Roth, was konkret wenn er dann damit finanzieren und was dann eben nicht.
Also wir haben 12 Milliarden Klimaschäden. Das ist, besteht zum einen aus Sachen, die wir adaptieren. Also wenn wir Probleme in den Städten, in der tieferen Lage bekommen mit starker Hitze, müssen wir schauen, dass wir uns adaptieren können. Ansonsten bekommen sehr viele Leute gesundheitliche Probleme. Also das sind einfach die Auswirkungen des bereits sich abzeichnenden Klimawandel. Das andere ist natürlich Klimaschutzmaßnahmen, dass wir nicht noch weiter Klima Gasemittierung, dass wir dort müssen wir investieren. Das betrifft Gebäudeheizung, betrifft Isolationen, das betrifft die ganze Umwandlung vom Verkehr, dass wir dort in eine klimaneutrale Mobilität hineinkommen. Dort entstehen uns Kosten, wie gesagt, 12 Milliarden, das sind Zahlen vom Bund, im Moment eingestellt 2 Milliarden, bleibt ein Gap von 10 Milliarden. Und bei diesem Gap ist die Frage, wer zahlt das? Jemand wird das zahlen. Sind das die Normalverdienenden, die sowieso schon ächzen unter der Prämienlast, unter steigenden Mieten und unter allem, unter stagnierenden Löhnen? Oder sind das die mit sehr hohen Vermögen?
Sagen Sie uns vielleicht noch etwas konkreter. Es ist ja immer die Rede, man will die Gesamtwirtschaft umbauen, sie soll klimafreundlicher und sozialverträglich sein. Was muss man sich darunter vorstellen, konkret? Was heisst der Umbau von der Gesamtwirtschaft?
Also das bedeutet einfach, dass wir eine Wirtschaft haben, die nicht mehr Ressourcen braucht, als sie eben auch, als sie einfach auch kann wieder refinanzieren kann. Also das heisst, oder wir haben ja eine Wirtschaft, die eigentlich auf Kosten von der Umwelt gelebt hat und damit Kosten verursacht hat, die wir jetzt decken müssen. Und das kann einfach nicht sein, dass wir auf Kosten von künftigen Generationen leben. Und das bedeutet, was ich vorher gesagt habe, bedeutet, dass wir klimaneutral werden. Weil sonst,
also das haben wir ja abgestimmt. Also.
Ja, das haben wir abgestimmt. Und um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir, ich sage es noch 12 Milliarden und es fehlen 10 Milliarden im Bundesbudget für das. Das ist die Zahl alles vom Bund. Alles.
Also, Diana Gutjahr, die Verknüpfung ist auch ein Argument, nebst ganz vielen anderen, die uns stört. Dass das Geld, wenn dann schon, ausschließlich soll in Klimaschutz investiert werden.
Ja, für mich ist die Initiative, hat man einfach gesucht, etwas, dass man es noch irgendwie legitimieren kann, warum man eine Erbschaftssteuer einführen will. Weil im Grundsatz geht es nicht darum, ums Klima zu retten, sondern es geht den User nur darum, um den Kapitalismus zu überwinden. Die Leute, die sonst schon sehr viel dazu beigetragen haben, damit man ein Studium machen kann. Sie haben eins gemacht, ihr habt eins gemacht, die Leute haben uns das sozusagen finanziert. Und dass man am Schluss dieselben noch angreift, die einem das zahlt, finde ich ehrlich gesagt auch höchst fragwürdig. Also für mich geht es eigentlich in dieser Initiative nicht um den Klimaschutz, sondern es geht um den Kapitalismus, eben Gesamtwirtschaften zu überarbeiten, eine neue Struktur aufzubauen. Weil sonst wäre in der Argumentationslinie von euch nicht immer, dass man sagt, ja, man muss schauen, dass man Kita-Plätze und Pflege und Care-Arbeit, das hat ja alles nichts mit dem Klimaschutz oder irgendwie Klimagedanken zu tun. Und auf der anderen Seite Ich meine, wir haben schon mehrere Diskussionen gehabt, wo es ums Klima gegangen ist. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass das Klima an den Grenzen nicht Halt macht. Und wenn man diese Leute vertreibt, auch mit den Unternehmungen, dann gehen sie einfach in ein anderes Land, wo sie es vermutlich weniger super produziert und herstellt. Weil am Schluss haben sie vorher selber gesagt, es ist ein Kunde, der ein Konsumgut wünscht. Und dann bezeugt er das. Und mir ist es eigentlich lieber, wenn man das in der Schweiz kann, weiterhin oder wieder interessant ist, in der Schweiz auch etwas zu produzieren. Und wir laufen immer wieder dort dran an, dass man in der Schweiz nichts mehr produziert, sondern am liebsten in China. Und am Schluss bestellt man es über Temu und Shein und dann kommt es hier an. Und das sollte dann noch eine klimafreundlicher sein. Also wenn, muss man das eine globale Geschichte anschauen und nicht einfach nur in der Schweiz sich da die Gedanken darum zu machen. Und wie gesagt, wir 2 Milliarden pro Jahr werden bereits investiert. In den Kantonen gibt es Gebäudemassnahmen, Investitionen. Übrigens Unternehmungen, die unglaublich viel Geld investieren, wenn sie neue Technologien kaufen. Wir selber bei uns im Betrieb, wenn wir eine neue Maschine uns zutun, dann geht man ganz klar auch, schauen wir es an, wie ist die Effizienz, wie viel Energie braucht da, der CO2-Ausstoß, alles da wird auch mit in Betracht gezogen. Und jetzt kommt das so und wird wie den Leuten so vorgeworfen, dass man sich die Gedanken nicht macht.
Wir müssen das finanzieren irgendwie. Es ist nicht alle haben so viel Geld auf der Seite, dass sie einfach sagen, jetzt tun wir das Mehrfamilienhaus gerade energetisch sanieren. Das müssen wir unterstützen. Das möchten wir auch bereits, wir möchten es aber noch viel zu wenig. Für das brauchen wir Geld. Und jetzt haben sie gesagt, das Klima macht nicht an der Grenze Halt. Ja, das ist so. Absolut. Aber wir haben doch einen erheblich höheren Fußabdruck als der Durchschnitt der Welt. Insbesondere eben dann, wenn wir die Auslandinvestitionen auch noch dazu nehmen. Ich denke gerade zum Beispiel der Schweizer Firma Mercuria, oder, wo jetzt in Brasilien enorm unter Druck ist, oder in der Kritik steht, leider noch nicht unter Druck ist, weil sie wieder eine Waldbewirtschaftung machen gegen den Willen der Indigenen, um sich da irgendwie greenwashen. Also wir haben schon eine internationale Verantwortung. Das ist so. Sie können es nicht vergleichen mit einem Entwicklungsland. Wir haben eine gesteigerte Verantwortung.
Gut, die Umweltverantwortungsinitiative hat das Volk hoch abgelehnt.
Nein, aber ja, das, die Verantwortung also, bleibt. Das, also, ich weiß nicht, ob sie die Verantwortung verschwinden von den internationalen Unternehmen. Ich rede nicht über die Umweltverantwortungsinitiative. Ich rede darum, dass wir einen globalen Fußabdruck haben und damit auch eine globale Verantwortung. Das können Sie jetzt bestreiten oder nicht. Ich glaube, die meisten von Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern wissen, dass die Schweizerinnen und Schweizer, die unglaublich vermögend sind, nicht nur einfach in der Schweiz investiert, sondern international.
Was sagen Sie in dieser Debatte, wenn man den Leuten so zulässt, kommt schon immer auch eine Frage auf und sagt, wieso tun wir jetzt da ganz klar eine Zweckbindung mit dem Klimaschutz machen, schon von Anfang an und tun das auch klar deklarieren. Und jetzt zum Beispiel bei der letzten grossen Abstimmung bei der AHV, da haben wir gesagt, jetzt wollen wir das mal und es ist dann gleich, wie wir es finanzieren.
Bei der AHV ist die Finanzierung klar, dort läuft es letztlich über einen Lohnprozent oder Mehrwertsteuer.
Aber in der Abstimmung hat man es nicht so klar definiert.
Haben wir es kritisiert?
Ja, nein,
man hat es sehr fest kritisiert. Ja. Jetzt vielleicht eine Initiative vor, von einer Finanzierung drin nicht. Und jetzt sagen wir, das sei aber falsch, dass man sagt, wie man es finanziert. Also irgendwann müssen Sie sich entscheiden, ob Sie wollen, dass man eine Finanzierung bringt oder dass man keine Finanzierung bringt. Aber beides falsch können Sie nicht finden.
Gut. Also im Grundsatz geht es einfach darum, man geht davon aus, dass die Erbschaftssteuer dass das zu Mehreinnahmen führt. Aber es wird zu Mindereinnahmen führen. Und das ist eigentlich der kritische Punkt, dass am Schluss dass die Leute, die jetzt hier zulassen, finanzieren müssen, weil der Staat und auch der Kanton wird weiterhin die Ausgaben haben und wird nichts reduziert. Also Entschuldigung, dann können Sie jetzt gerade auf Deutschland schauen, wo sie auch die Diskussionen führen.
Alle dagegen.
Die Finanzdirektoren sind alle mitunter von ihrer Partei. Der Chef der Finanzdirektoren, glaube ich, auch, einmal von der Zentralschweiz, ist von ihrer Partei. Logisch sind uns politische Gründe dagegen. Aber wir sehen es beispielsweise bei der Pauschalbesteuerung in Zürich. Da haben wir auch gesagt, da verlieren wir alles. Und man sagt, die Pauschalbesteuerung, das sind die scheuchsten Reli im ganzen Steuerwald. Und was ist passiert? Die Mehrheit ist geblieben. Man sagt auch, alle gehen, die Mehrheit ist geblieben. Was ist mit den Steuernahmen passiert? Wir haben mehr Steuernahmen gehabt. Also man muss nicht immer auf das reingehen, wo die billigste Ding macht. Es ist auch ein Bild, das sie zeichnen von diesen Leuten. Oder? Sie sagen, all die Leute, die in der Schweiz sind und sehr hoch vermögen, das sind eigentlich Leute, pure Charakterlumpen, die irgendwie einfach
nur...
Die bleiben auch in der Schweiz. Die bleiben auch in der Schweiz. Weil wir das Umfeld haben, weil wir ein gutes Land haben.
So ist
Wir haben einfach jede Evidenz von allen vergangenen solchen Abstimmungen, dass es nicht so ist. Man kann natürlich alles verneinen, was beweist, dass es nicht so ist. Aber das ändert nichts, dass wir Evidenz haben und sie nicht.
Gut, also wenn wir jetzt bei denen, es gibt verschiedene von diesen Leuten, die betroffen wären, die gesagt haben, das ist alles parat und wir gehen. Es ist nicht so, dass niemand geht. Sicher gehen nicht alle 2.500, aber dass gerade niemand geht.
Peter Spuhler hat gesagt, er ging, sobald die Initiative zustande kommt. Ich habe ihn nicht gesehen verreisen, oder? Das sind einfach die konstant leeren Drohungen in Zürich vor der Abschaffung von der Pauschalbesteuerung. Genau alle gesagt, sie gehen. Aber wissen Sie, wer keine Steuern zahlen will, ist heute schon in Dubai. Wer aber die Schweiz schätzt und gerne hat, der ist in der Schweiz und ist auch nachher noch in der Schweiz.
Ja, und es wäre schön, wenn es auch in Zukunft noch attraktiv ist, eine Schweizer Firma zu gründen und da hinzukommen, wieder, dass man schon so eine Angstmacherei macht, dass die Leute nicht
tun. Wir sind am Schluss und kehren wie immer an dieser Stelle um. Diana Gutjahr, bei welchem Argument der Initianten könnten Sie sagen, doch, mit dem könnte ich leben?
Mit keinem Argument. Ich könnte mit keinem Argument leben, weil ich möchte, dass die Leute und die Firmen, dass die ihr Geld behalten können, weiter investieren, dass wir Arbeits- und Ausbildungsplätze in unserem Land haben. Ich will keine Enteignung und dass der Staat einfach immer mehr Geld braucht und das irgendwie ausgibt. Das kann nicht das Ziel sein. Wir müssen schauen, dass wir das auf eine Basis bringen, dass es attraktiv ist, erstens zu arbeiten und zweitens auch einen Betrieb zu führen.
David Roth, und bei welchem Punkt der Gegner könnten Sie sagen, mal, das hat etwas?
Also, man merkt doch, dass Frau Gutjahr mir wahrscheinlich nicht so gut zugelassen hat und darum auch immer noch bei den genau gleichen Argumenten hineinträgt. Was ich absolut gesehen habe, ist, dass wir gangbare Lösungen finden müssen. Wie das in einem Erbfall, und das sind die absoluten Ausnahmefälle, wo ein Unternehmen, wo ein Erblasser praktisch alles in einem Unternehmen hat, wie wir das dort strecken können. Wir haben Lösungen dort auch schon präsentiert, wie man kann die Steuer sukzessive abzahlen, wie man auch flexible Lösungen kann finden kann, dass das Unternehmen bestehen bleibt. Ich bin überzeugt, zusammen finden wir die Lösung und da bin ich auch sehr bereit, auch nach der gewonnenen Abstimmung weiter zu diskutieren.
Gut, am 30. November wissen wir mehr. Diana Gutjahr, David Roth, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Das ist das Abstimmungskonkret über die Zukunftsinitiative der JUSO vom 30. November. Diskutiert haben die beiden Nationalräte Diana Gutjahr von der SVP und David Roth von der SP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Wieder schauen wir.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.